3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschwin. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde The People Equation. Heute wird es radikal in unserem Podcast. Unser Stargast ist Firmengründer. Der eine oder andere von euch kennt seine kleine, aber feine Firma vielleicht sogar schon. Und er und sein Mitunternehmer verfolgen in ihrem Unternehmen eine radikale Form der Transparenz. Jeder weiß, was jeder andere verdient. Und alle operativen und strategischen Entwicklungen werden dem ganzen Team transparent gemacht. Und jeder darf bei der Unternehmensentwicklung mitreden. Vom Rookie bis zum Gründer. Das klingt verrückt, aber es scheint zu funktionieren. Und wir kriegen heute vielleicht raus, warum. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Sascha Hagenmüller, Co-Gründer des Beratungsunternehmens Radial.
Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Paul, dass ich dabei sein darf.
Und Moderationsunterstützung bekomme ich heute von meinem Co-Host Paul Taaf, der als CFO in vielen großen Unternehmen gearbeitet hat, jetzt aber seit mehr als 10 Jahren selbst ein kleines Unternehmen führt. Ich bin sehr gespannt, was er zu Saschas Führungsansatz zu sagen hat. Hallo, lieber Paul.
Guten Morgen nach Frankfurt, lieber Michael. Und hi, Sascha.
Hi, Paul. Grüß dich.
Sascha, du hast deine ersten 10 Berufsjahre in Big Four Beratungsunternehmen verbracht und hast dann Anfang 2022 Radial gegründet. Auf welchen Geschäftsfeldern ist deine Firma denn tätig und wie sehr ist euer Team in den knapp 3 Jahren seit der Gründung dann schon angewachsen?
Ja, ich habe bei Deloitte und Ernst & Young gearbeitet, habe da jahrelang eigentlich nur Finance gemacht, entweder im Kontext Wirtschaftsprüfung, Transaktionsberatung oder eben auch Restrukturierung. Und wir haben dann über die Jahre hinweg einen Need am Markt erkannt, insbesondere im Private Equity Umfeld, dass das Thema Finance einfach viel mehr hands-on gedacht werden muss. Und das ist im Endeffekt auch das, was wir mit Radial jetzt am Markt anbieten. Wir spezialisieren uns im Endeffekt auf die hochqualitative Umsetzung von Financial Due Diligence Tätigkeiten, von Unternehmensbewertungstätigkeiten, alles, was Data Analytics mit Power BI angeht, also die Automatisierung von Reporting und Controlling Systemen und eben auch datenbasierte Value Creation, wie wir es nennen, also Datentransparenz zu schaffen, um dann eben Werte zu schaffen. Und fokussieren uns da eben zu 95% auf das Private Equity Umfeld beziehungsweise dann auf den Maschinenraum in den Portfoliounternehmen.
Das heißt, ihr seid ein Haufen Nerds, die mit Daten dazu beitragen, dass Private Equity und deren Unternehmen schnellere, bessere Entscheidungen treffen können. Du lachst, also war es nicht ganz falsch, was ich gesagt habe. Wie viele Mitarbeiter habt ihr inzwischen?
Wir haben jetzt zwischenzeitlich 15 Mitarbeiter, werden jetzt dieses Jahr auf 20 Mitarbeiter wachsen. Das ist jetzt alles organisch passiert, die letzten 3 Jahre. Das macht uns sehr, sehr stolz. Wir haben wirklich ein tolles Team geformt. Wir haben eine tolle Unternehmenskultur aus meiner Sicht. Ich hoffe, das würden meine Teammember auch entsprechend über uns sagen, aber ich bin mir da, glaube ich, relativ sicher, dass es so ist.
In welchem Kontext benutzen eure Kunden denn eure Dienstleistung bzw. euer Know-how?
Ganz klassisch ist es in der Regel so, dass käuferseitig, also wenn ein Private Equity Investor ein Unternehmen erwerben will, natürlich finanzielle und operative Datentransparenz hergestellt werden muss über das Unternehmen. Das machen wir im Kontext von Financial Due Diligence Services. Und auch nach der Übernahme rufen uns Private Equity Investoren bzw. deren Portfoliounternehmen an, wenn es eben darum geht, für unterschiedlichste Stakeholder unterschiedliche Reportings zu automatisieren beziehungsweise die überhaupt erst lauffähig zu machen in dem Bereich. Also sprich, wenn die Bank jetzt monatlich wissen will, wie sich die Gewinn- und Verlustrechnung entwickelt, wie sich eine Bilanz entwickelt, wie sich der Cashflow entwickelt, ob die Bankkreditkennzahlen, also die sogenannten Covenants eingehalten werden, dann sind das alles Themen, die insbesondere bei Primary Deals, also bei Verkäufen von ehemals Unternehmern an professionelle Investoren, eben nicht ohne weiteres vorliegen. Und da schaffen wir dann über, sage ich mal, das Zusammenbringen von IT-Expertise und Finance-Expertise, Datentransparenz, indem wir Datenwürfel, Data Warehouses aufbauen, aus denen dann die verschiedenen Reports gespeist werden. Das machen wir überwiegend mit Power BI als Tool. Und last but not least werden wir auch im Kontext von Verkaufsszenarien kontaktiert, also sprich, wenn Investoren oder Unternehmer ihr Unternehmen verkaufen wollen, dass wir dann entsprechend bei der datenseitigen Vorbereitung helfen, weil mehr denn je heutzutage eben Datentransparenz wichtig ist. Gerade in Zeiten von hohen Unsicherheiten wie momentan brauchen die potenziellen Käufer einfach Komfort auf die Zahlen und müssen einfach verstehen, wie so ein Unternehmen funktioniert, und dabei helfen wir.
Also ein klassisches Consulting-Geschäft, aber eure Vergütungslogik ist meilenweit entfernt von den Logiken, die man in den großen Beratungshäusern findet. Wie sieht denn eure Vergütungspolitik genau aus?
Ja, wir haben uns da für einen anderen Ansatz entschieden, der unter Umständen schon ein unternehmerisches Risiko nach sich zieht. Also wir zahlen relativ hohe Fixgehälter im Vergleich zu beispielsweise Big Four Unternehmen. Und unsere Bonusstruktur ist tatsächlich teambasiert rein auf die Kundenzufriedenheit ausgerichtet. Also sprich, es gibt keinen Bonus für Chargeable Hours oder sonstige nach innen gerichtete Kennzahlen, sondern unser Bonustopf besteht rein aus Kundenzufriedenheit und der ist wohlgemerkt auch relativ hart. Wir fragen dann nach jedem Projekt 6 Kriterien ab bei unseren Mandanten und nur wenn es im Durchschnitt 4,8 von 5,0 Sternen gibt, dann bekommt das Projektteam entsprechend einen Bonus, der sich am Anteil des Projektumsatzes bedient. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir die Boni dann direkt nach Vereinnahmung des Honorars von uns auszahlen. Sprich, die Teammember bekommen auch unterjährig mehrfach Boni, anstatt dass es ein großes Bonus-Event im Jahr gibt.
Welche Philosophie steckt dahinter, dass hohe Fixgelder bezahlt werden, die sehr transparent sind und dann diese Ad-Hoc-Boni? Das ist ja schon anders, als man es fast überwiegend so sieht.
Ja, das ist unintuitiv in der Tat. Ich habe mich da damals vor der Gründung unterhalten mit einem, der da relativ fit ist in dem Bereich. Der hat eine wissenschaftliche Arbeit zu Vergütungssystemen in High-Performance-Umfelden geschrieben. Und da kam tatsächlich raus, dass hohe Fixgehälter für eine deutlich ruhigere und bessere Teamkultur sorgen und auch die Leute dadurch zufriedener sind. Ich kann das auch irgendwo nachvollziehen, weil wenn du irgendwie 40.000 Euro verdienst, aber eine Miete in München bezahlen musst, dann wird es relativ schnell eng. Und wenn du dich dann auf deinen Bonus verlassen musst, der dann unter Umständen noch auf Kennzahlen sich bezieht, die sehr, sehr stark sich auf dein Individuum beziehen, dann entsteht auch irgendwo eine Kultur, die stark individualistisch ist. Und das ist eben was, was ich nicht wollte. Wenn du in einem High-Performance-Umfeld arbeitest, wie wir in der klassischen Private-Equity-Beratung, dann ist der Druck sowieso da. Das heißt, ich muss jetzt nicht intern auch noch irgendwie einen zusätzlichen Druck schaffen, sondern muss eher gucken, dass ich das Team funktional gestalte. Und das geht eben auch meines Erachtens über eine gute Unternehmenskultur, wo das Incentive-System zumeist eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt.
Was hältst du als alter Hase, Paul, von diesem Vergütungsmodell? Hohe Fixgehälter, sehr schnelle, in Anführungszeichen, Boni unterjährig am Kundenerfolg gemessen?
Also wir haben auch in der Tat etwas umgestellt. Das ist ein sehr relevantes Thema für uns, weil ich mich immer schwer getan habe mit, okay, Bonus, warum verdient man Bonus? Und ich sage immer, Bonus verdient man, wenn man etwas above and beyond the call of duty leistet. Ja, weil die Gehälter sind dafür da, dass man deinen Job macht. Insofern, ja, kann man über Bonus durchaus diskutieren, nicht? Wie unterscheidet man, ob man Bonus für den normalen Job, ich meine, Sascha, du hast es jetzt erklärt, das hängt von Kundenzufriedenheit ab. Aber normalerweise müsste man davon ausgehen, dass die Berater, deine Berater auch die Kunden zufriedenstellen. Dafür hast du sie eingestellt, zahlst höhere Fixgehälter. Weiß ich nicht. Mit Bonus tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer, wie man das misst. Warum sollte man Bonus bekommen, wenn es nicht über das Normale hinausgeht? Frage ich mich häufig.
Guter Punkt, Sascha. Was sagst du dazu?
Nee, ist auf jeden Fall ein fairer Punkt. Ich komme noch mal kurz von der anderen Richtung. Also wenn ich die klassischen Boni mir anschaue, also wenn es um Chargeable Hours geht, also fakturierbare Stunden sozusagen oder eine Auslastung oder ähnliches, dann sind die halt sehr, sehr individuell. Das heißt, wir haben zumindest schon mal gesagt, wir ziehen uns zurück von allen individualistischen Bonustöpfen, die es irgendwie da draußen gibt. Das genaue Gegenteil wäre dann das, was du sagst, Paul, eben zu sagen, ich zahle gar keinen Bonus mehr. Wir wollen mit diesem Incentive, was eben auch teamorientiert ist, das Thema Kundenzufriedenheit einfach nochmals verstärkt in den Fokus rücken, weil ich tatsächlich auch glaube, ich habe auch früher viele Restrukturierungsprojekte gemacht und ich war immer überrascht, wie viele Purpose-Diskussionen zum Beispiel auch stattgefunden haben in Unternehmen. Dann werden da irgendwelche Unternehmenszwecke runtergeschrieben, seitenlang und definiert und irgendwelche Code of Conducts und was weiß ich und gelebt wird es trotzdem nicht. Ich glaube halt, dass der Purpose eines Unternehmens sehr, sehr klar definiert ist, wenn das ganze Unternehmen auf Kundenzufriedenheit ausgerichtet ist. Und deswegen wollten wir das mit diesem Zusatzincentive einfach nochmal verstärkt in den Fokus rücken. Wobei ich auch in unserem Team davon ausgehen würde, dass die sowieso gucken würden, dass der Kunde zufrieden ist. Aber es hebt das Ganze einfach nochmal auf das allerwichtigste Level und verstärkt nochmal den Rückenwind bei uns im Unternehmen auch kulturell, dass die Kundenzufriedenheit einfach das Zentralste ist, was es gibt.
Thema Transparenz. Jeder weiß bei euch, was der andere verdient, was die Fixgehälter angeht, korrekt. Weiß auch jeder, wann wer welche Boni bekommt?
Die Boni sind auch einsehbar auf Basis der Projektleistungen, die stattfinden. Und die unterscheiden sich in der Regel auch jetzt gar nicht so stark zwischen den Team-Membern, weil die Auslastung generell gerade bei uns sehr hoch ist. Ja, wenn jetzt irgendwie die Auslastung niedriger wäre, dann kann ich natürlich auch weniger Bonus erzielen im Sinne der Kundenzufriedenheit, weil dann weniger Projekte stattfinden würden. Aber grundsätzlich ist es so, dass das jeder weiß. Wobei wir rein von der Offenlegung her eben die Gehälter transparent offenlegen. Das ist ja in Deutschland rechtlich immer so ein Thema mit Datenschutz und so weiter. Aber wir haben dann ein System definiert, wie das eben, sage ich mal, einsehbar ist. Und das schafft irgendwo die Sicherheit, dass kein Unmut entsteht, weil ich das auch noch aus vergangenen Jobs teilweise kenne, dass wenn du intern befördert wirst, zum Beispiel schnell mal 50% weniger verdienst als jemand, der extern reinkommt, der dann unter Umständen noch deutlich schlechter performt als du selber, wo dann doch ein gewisses Frustpotenzial vorherrscht. Deswegen haben wir gesagt, wir zahlen rankbasiert. Wir setzen pro Rank eine sehr, sehr klare Anforderung an, die auch für jeden klar ist und befördern auch dann, wenn diese Anforderungen entsprechend erfüllt werden, beziehungsweise wenn sich dann jemand in diese gewisse Rolle reinentwickelt. Ja, es gibt dann auch keine unterjährigen Gehaltssprünge oder ähnliches, sondern jeder Rank hat einfach genau dasselbe Gehalt.
Sascha, wenn ich fragen darf, Michael, wie bewertet ihr dann, wenn ein Mitarbeiter Anspruch hat auf ein erhöhtes Gehalt?
Wir haben da so eine sogenannte Performance Matrix. Da sind in unterschiedlichen Kriterien die Anforderungen abgetragen. Grundsätzlich hat das viel mit Ownership auf Projekten zu tun. Das hat dann in den höheren Ranks natürlich auch was mit Führungsqualitäten zu tun, mit Business Development, wie sich Leute entsprechend einbringen. Und auf der Basis können wir sehr, sehr gut abschätzen, wie weit dann ein Mitarbeiter ist.
Und greift ihr dann ein, wenn zum Beispiel ein Kundenprojekt jetzt abgeschlossen wird? Und macht ihr das nur auf Kundenbewertungen oder gibt es auch subjektive Input vom Teamlead?
Nee, es ist schon subjektiv dann auch intern. Also wir machen ja auch interne Themen, die wir weiterbringen. Wir fragen natürlich das Kundenfeedback ab und man merkt ja in der Regel auch, ob jemand jetzt im Team irgendwo an der Schwelle ist, dass er weiterkommt. Unsere Manager geben dann natürlich Feedback rein, wo die jeweiligen Leute stehen. Also da findet schon sehr, sehr viel Austausch und Feedback statt, wo wir einfach merken, wie weit jemand ist. Und wir haben das auch toolseitig intern so aufgesetzt, dass das auch alles dokumentiert ist, ja, aus zahlreichen Feedbackgesprächen.
Man kann bei euch also nicht diskutieren, dass man mehr Gehalt will. Man kann natürlich diskutieren, wann die Beförderung angemessen ist. Wie objektiv sind denn die Kriterien, dass also wirklich klar ist, klar, wenn ich einen gewissen Umsatz, ein Business Development erzielen muss, ist der erreicht oder nicht und dann werde ich befördert oder nicht. Aber da werden sicherlich auch Dinge drin sein, über die man diskutieren kann. Und jetzt komme ich als Mitarbeiter zu dir und sage, ich habe die Kriterien erfüllt und du bist der anderer Meinung. Und dann wissen wir genau, wie viel Geld wir da reden, ja, weil die Ranks transparent sind. Wie geht ihr mit dieser Hürde um?
Das ist mit Sicherheit eine Hürde. Es ist am Ende auch kein System perfekt und du hast da mit Sicherheit ein paar qualitative Kriterien in dieser Performance-Matrix drin, die jetzt unter Umständen auch unterschiedlich ausgelegt werden kann. Wir hatten auch tatsächlich schon die Fälle, wo Leute auf uns zukamen und gesagt haben, eigentlich wäre es angebracht, jetzt die nächste Stufe zu erreichen. Und wir haben uns dann auch mal die ganzen Themen angeguckt und hatten tatsächlich auch schon Fälle, wo wir dann Leute auch hochgezogen haben, weil wir gesagt haben, es ist im Prinzip so, ja, wenn man sich die Kundenbewertungen anschaut, wenn man guckt, wie der performt oder die, wenn man das mal alles sich vor Augen führt, dann gibt es eigentlich momentan keinen Grund, den jetzt nicht in den nächsten 2 Monaten hochzuziehen. Also die Diskussionen können, wenn die im fairen Umfang stattfinden, auch zum Erfolg führen. Da bin ich auch der Letzte, der den Leuten Steine in den Weg legen will, wenn die Performance entsprechend stimmt. In der Regel sind wir aber da mit den Leuten eigentlich im Einklang bisher. Ja, ist jetzt wie gesagt nur ein kleines Team, aber es hat jetzt noch keine konfrontative Diskussion stattgefunden, wo jemand da konträr anderer Meinung ist, wie wir das sind. Ich finde, das merkt man auch relativ schnell dann auf Basis der Feedbacks, auf Basis der Dokus, auf Basis der Halbjahres- und Jahresgespräche, wo da die Leute entsprechend stehen. Aber ich gebe dir recht, es ist kein System perfekt.
Könnt ihr Leute auch wieder runterstufen, wenn die Kriterien nicht mehr erfüllt sind nach der Beförderung?
Also da muss ich sagen, sind wir relativ hart, weil wenn du so ein rankbasiertes System hast, dann kann es natürlich auch keine Outlier nach unten geben, logischerweise, weil sonst hast du natürlich ein unglaubliches Frustpotenzial bei der Peer Group. Und entsprechend ist es auch so, dass wir, wenn wir jetzt irgendwie nach 2-3 Monaten merken, dass das vom Rank her gar nicht passt oder auch, dass das generell nicht zu dem passt, was wir an Erwartungshaltung haben. Und die ist fairerweise sehr, sehr hoch, die Erwartungshaltung, die wir haben, weil ansonsten kannst du im Private Equity Umfeld nach einem Jahr auch wieder zumachen, wenn du die Qualität nicht lieferst, dass wir dann Leute auch nach 2-3 Monaten wieder entsprechend entlassen, wenn es halt eben nicht funktioniert. Das ist jetzt nicht der Regelfall, fairerweise, zum Glück nicht. nicht, weil wir auch einen, glaube ich, sehr, sehr guten Auswahlprozess treffen im Rahmen der Interviews und Case Studies, die wir mit den Bewerbern machen, wo auch das ganze Team tatsächlich involviert ist und auch das ganze Team am Ende die Entscheidung trifft. Aber da sind wir schon dann entsprechend auch so, dass wir sagen, es werden die Leute wieder entfernt, die eben nicht zu uns passen.
Aber die Möglichkeit, runtergestuft zu werden, gibt's nicht. Wenn man auf einer Stufe ist, geht man entweder weiter nach oben oder man geht raus.
Wir hatten den Fall jetzt noch nicht, wo wir über eine Herabstufung nachgedacht hatten. Wir hatten entweder raus oder nach oben. Es kann durchaus sein, dass es den Fall mal gäbe, wobei ich dann nicht glaube, dass das sehr kulturell irgendwie sachdienlich ist, weil der oder diejenige natürlich sein Gesicht verliert, ne, wenn die dann ein, zwei Ebenen runtergestuft wird und glaube ich daran dann auch selber kein Interesse hat. Und ich muss ehrlicherweise auch dann selbstkritisch sagen, wenn wir jemanden falsch einstufen, dann haben wir auch unseren Job nicht gemacht und nicht genau hingeschaut.
Ja, ich glaube, die Herabstufung ist ja so eine Ansage, du schaffst es nicht bei uns, tschüss, oder? Also eine Herabstufung kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie, dass das sowas umsetzbar ist. Aber Sascha, das hört sich ja alles gut an, was ihr da macht. Das ist ja ein wahnsinnig demokratisches Kultur, könnte man sagen, ja. Ist ja mittlerweile in der Welt, auf der Welt nicht so ganz populär wie früher. Aber das führt auch zu vielen Diskussionen, oder? Habt ihr nicht eine total übertriebene Diskussionskultur oder wie managst du das?
Wir haben die Diskussionskultur dann, wenn wir das tatsächlich möchten und auch entsprechend ein Forum bieten, um diese Diskussionskultur anzustoßen. Wir machen zum Beispiel zweimal im Jahr sehr, sehr große Workshops mit allen, wo wir auch durchaus die Möglichkeit bieten, das Geschäftsmodell auf den Prüfstand zu stellen. Ja, das haben wir auch gerade in der Gründungsphase oder nach der Gründungsphase mehrfach gemacht, wo das ganze Team tatsächlich involviert war, Ideen zu bringen, Sachen zu challengen, die Wolf und ich uns überlegt hatten und Dinge einfach zu hinterfragen, sodass wir von Logoänderungen, von Sloganänderungen, von Definitionen, Mission, Vision, Statements und so weiter alles eigentlich im Team bestimmt haben. Aber ich muss allerdings auch sagen, dass, glaube ich, Wolf und ich vom Drive her und auch von dem, wie wir arbeiten und wie wir nach wie vor involviert sind, glaube ich, die Pace nach wie vor vorgeben im Team und dadurch viele Dinge auch einfach relativ schnell umsetzen und von dem her da jetzt keine grundsätzliche Riesendemokratie haben, wenn es um die grundsätzliche Ausrichtung von Radial geht, weil da grundsätzlich auch jeder dahinter steht bei uns. Also ich glaube, wir sind jetzt auch nicht diejenigen, die sagen, wir machen jetzt alles ganz demokratisch und wir diskutieren jeden offenen Punkt. Wichtig ist nur, dass die Entscheidungen, die wir treffen, irgendwo auch mit dem Team geteilt werden und dass dann jeder die Möglichkeit hat, sich auch entsprechend dazu zu äußern. Das ist uns halt wichtig.
Also man darf sich dann äußern, wenn die Entscheidung getroffen worden ist.
Also ich drück's nochmal so aus. Wir haben in mehreren Workshops im Jahr die Möglichkeit, alles auf den Prüfstand zu stellen. Und wir möchten auch, dass das Team sich entsprechend in die Entwicklungen einbringt. Aber es ist auch nicht so, dass wir, sage ich mal, jedes kleine Thema vorab in ein Teamforum geben und dann diskutieren. Ja, also wir haben schon viele Themen, die, sage ich mal, wo wir die Pace vorgeben, wo wir irgendwo sagen, in die Richtung soll es gehen. Und dann teilen wir den Weg nach vorne mit dem Team und fragen dann auch ganz offen, ob das jemand anders sieht oder jemand da was dagegen hätte. Wenn dann, sage ich mal, kritische Stimmen kämen oder Ähnliches, was wir jetzt in der Regel auch nicht haben. Wenn wir es haben, dann stellen wir es komplett zur Diskussion. Das ist richtig, dann geht die Demokratie los. Aber ich fange jetzt nicht an, jedes Thema im Vorfeld irgendwo in einem demokratischen Forum zu teilen, weil dann wäre ich 60 Stunden lang damit beschäftigt, irgendwo Ideen zu diskutieren.
Ja, eben. Deswegen frage ich mal. Sag mal, Sascha, wie funktioniert denn ein Einstellungsprozess bei euch? Ihr sucht dann neue Mitarbeiter.
Also der Einstellungsprozess funktioniert so, dass wir nennen das zwei Personal Fit Interviews gibt am Anfang. Die sind so eine halbe, dreiviertel Stunde und die macht jeweils ein Teammember aus dem Team. Also da ist es auch egal, welchen Rank die haben. Das kann ein Consultant sein, das kann ein Manager sein. Meistens je nach Verfügbarkeit mischen wir es ein bisschen durch, dass ein Interview mit einem jüngeren Consultant, ein Interview mit einem Manager. Und wenn die zwei dann geschlossen sagen, das passt zu uns kulturell, da gibt es dann auch einen Fragebogen dazu oder einen Interviewguide dazu. Wenn die zwei sagen, das passt grundsätzlich, dann gibt es im zweiten Schritt ein Case Study Interview. Das machen dann wieder zwei aus dem Team von uns. Und da gibt es dann einen typischen Case, den wir halt so haben. Ein bisschen Financial Modeling, Unternehmensbewertung, Geschäftsmodellverständnis. Das ist dann auch persönlich bei uns und dauert so 2-2,5 Stunden. Und wenn dann wiederum diese beiden Personen sagen, das passt auch fachlich, und auch natürlich persönlich. Dann gibt es das sogenannte Co-Founder-Interview, wo dann Wolf und ich quasi mit dem Kandidaten nochmal sprechen und einfach nochmal generell Lebenslauf, Motivation, wie der Kandidat das Thema Ownership zum Beispiel für sich definiert, wie die Motivation in der Vergangenheit war, was ihn motiviert, was ihn demotiviert etc. pp. Es ist so ein dreistufiger Prozess, der da stattfindet.
Und was macht ihr bei Jein-Situationen?
Dann gibt es tatsächlich eine demokratische Abstimmung.
Ist aber wieder bei der Demokratie.
Wo wir uns dann gemeinschaftlich einigen, ob der oder diejenige eingestellt wird oder nicht.
Also Michael, ich bin mir hier nicht so sicher, ob wir über eine Demokratie oder eine Diktatur reden.
Wir kriegen ein paar Hinweise, nicht nur über die Unternehmenskultur bei Radial, sondern auch in der Unternehmenskultur bei Paul Taff. Ja? Das klingt eher weniger nach Demokratie, aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu im Laufe unseres Podcasts. Aber wo wir gerade darüber sprechen, Unternehmenskultur, Sascha, wie wirkt sich denn diese Art der Transparenz, dass jeder weiß, was der andere verdient, dass man sozusagen ein klares Leistungsprinzip hat, dass es sehr demokratisch zugeht gleichzeitig. Wie wirkt sich das auf die Zusammenarbeit aus? So radikal anders wie dieses Modell ist, kann ich mir vorstellen, dass es sich auch ziemlich anders anfühlt, in so einem Unternehmen zu arbeiten, als, keine Ahnung, einem der großen Häuser, die du eingangs erwähnt hast.
Ja, das ist in der Tat so. Also unsere Teammember, die spiegeln uns das auch immer wieder. Und auch Wolf und ich sind uns dessen bewusst. Ich glaube, dass in unserem Unternehmen tatsächlich grundsätzlich sehr, sehr viel Dampf drin ist. Also wir sind, glaube ich, ein Unternehmen, was generell Gas gibt, wo eine hohe Geschwindigkeit vorherrscht und auch entsprechend ein hohes Qualitätsbewusstsein und generell einfach ein hoher Speed. Das, denke ich, prägen Wolf und ich. Das prägt aber auch durchaus das Team, was wir entsprechend hiren. Aber es ist generell schon so, dass das eine sehr, sehr kollegiale Atmosphäre ist und die Hierarchien extrem flach sind. Das ist jetzt beim Team von 15, 20 Leuten natürlich auch noch einfacher möglich. Aber es ist schon sehr kollegial. Jeder hilft jedem. Keiner hat nur irgendwie seine Chargeable Hours im Kopf. Wir haben jetzt zum Beispiel auch, wenn wir sagen, wir machen jetzt eine Weiterbildung oder die Leute wollen eine Weiterbildung machen oder ähnliches, dann läuft das nicht gegen die Chargeable Hours zum Beispiel wie in anderen Bonustöpfen, wo dann nur geguckt wird, Chargeable Hours, Chargeable Hours, Chargeable Hours. Also ich glaube, es ist eine grundsätzlich etwas ruhigere, kollegialere Atmosphäre, aber trotzdem in einem sehr, sehr High-Performance-Umfeld, wo auch ordentlich Dampf dahinter ist. So würde ich unsere Kultur beschreiben.
Sascha, wie unterscheidet das Geschäftsmodell? Wie ist das jetzt verglichen zu Big Four? Was macht ihr anders? Was ist euer USP?
Unser USP ist, dass wir gerade im Finance-Bereich aus meiner Sicht deutlich mehr hands-on sind. Also wenn wir sagen, wir machen Finance-Projekte, dann gibt's da nicht irgendwie 40 Folien, wie jetzt theoretisch ein Kostenstellenkonzept für ein Unternehmen aussehen könnte, sondern in der Zeit, wo die 40 Folien ansonsten erstellt werden, implementieren wir das Kostenstellenkonzept. Wir konzipieren nicht ewig in der Gegend rum, sondern wir modeln die Dinge zusammen, wir erstellen Data Warehouses und das in einer, glaube ich, sehr, sehr schnellen und agilen Form. Und was der fachliche USP ist, ist, dass wir die IT-Expertise und die Finance-Expertise im Team haben. Das heißt, wir haben ITler, die Data Warehouses erstellen können, die jedes noch so heterogene Vorsystem über eine Datenbank anzapfen können und über die Finance-Expertise und Wirtschaftsprüfer, CPA, Steuerberater-Backgrounds, die wir im Team haben, wissen wir auch, welche KPIs tatsächlich wichtig sind, zum Beispiel für eine Transaktion oder für einen Exit, beziehungsweise für den Investor, beziehungsweise für die unterschiedlichen Stakeholder, die sich diese Dinge angucken. Also ich glaube, wir sind extrem hands-on und durch diese IT- und Finance-Expertise in der Umsetzung deutlich schneller, als das andere machen.
Ich würde es gerne vergleichen mit der klassischen Organisation. Ich bin zum Beispiel in klassischen Organisationen aufgewachsen. Keiner wusste, was der andere verdient. Natürlich wurde hier und da getuschelt und es war klar, es ist ungerecht. Also wie du selber gesagt hast, man kann nicht immer Gehaltsgerechtigkeit herstellen. Und gerade Leute, die von außen reinkommen, sind in der Regel immer drüber. Wir wurden auch nicht so super stark eingebunden, so Townhall-artig, wie ihr es jetzt sagt, jede Woche Joe Fixes, was passiert so oder so. Kann man natürlich viel dagegen sagen, kann man aber auch sagen, wir haben uns eigentlich auf unseren Job konzentriert, weil die anderen Dinge waren sozusagen außerhalb unserer Reichweite. Es war weniger Gegenstand des täglichen Alltags, wie ich mir vorstelle, wie es bei euch ist. Welche Rolle spielt denn das Thema Karriere, Performance, Geschäftsentwicklung, Kundenpipeline, also alle die Dinge, die eure Mitarbeiter sehr transparent und sehr immanent fühlen jeden Tag? Welche Rolle spielt das im Arbeitsalltag, eine andere als bei einer Organisation, wo all diese Dinge versteckt sind?
Nee, die Rolle ist meines Erachtens die gleiche. Am Ende leben wir ja von der Kundenpipeline und im Endeffekt müssen wir schauen, dass die immer voll ist. Nur weil ich die Kundenpipeline vielleicht offiziell teile und jeder die Kundenpipeline transparent kennt, da steht jeder Name drin, jede Projektwahrscheinlichkeit ist dahinterlegt, das Fee-Volumen ist dahinterlegt, das kann jeder bei uns live sozusagen einsehen. Aber der Dampf ist natürlich genauso dahinter wie neben einem anderen Laden auch. Ich muss gucken, dass ich das Team auf Zug halte. Ich muss schauen, dass wir die Kunden happy machen und ich muss schauen, dass oben genug in den Topf reinkommt, dass unten noch was hängen bleibt in der Gewinn- und Verlustrechnung. Ich sag mal, der Marktangang und das, was dahinter steckt, ist genauso wie in jedem klassischen Modell mit genauso viel Hoch und Tiefs verbunden wie üblich.
Wird bei euch im Team oder gegenüber euch mehr über Geld und Performance gesprochen oder weniger als in üblichen Organisationen?
Ich würde sagen mehr. Also wir haben eine sehr, sehr offene Feedback-Kultur. Es finden eigentlich täglich, spätestens wöchentlich Feedbacks statt zur Performance im Team. Gerade durch dieses Qualitätsbewusstsein und durch diese Qualitätsführerschaft, die wir anstreben, darf es einfach keine Hiccups geben. Auch hier sind Wolf und ich, glaube ich, etwas perfektionistisch veranlagt und auch da als Führungskräfte selbstkritisch betrachtet nicht immer einfach. Aber dadurch wird halt dieser Qualitätsanspruch einfach klar. Und da gibt es mit Sicherheit auch mal Gespräche, die nicht so demokratisch sind, ja, wenn es um Feedback geht. Also wenn wir irgendwo merken, da passt jetzt was nicht oder es geht nicht so voran, wie das im Projektplan vorgesehen ist, oder es gibt Themen, die tatsächlich an uns liegen, dann gibt es auch offene Gespräche in die andere Richtung. Ja, also das ist nicht, jeder hat sich dauernd lieb und alles ist großartig. Das meine ich auch mit dem, dass Dampf in dem Laden ist. Da ist schon immer Zug dahinter bei uns. Aber das heißt nicht, dass ich einfach Dinge nicht transparent teilen kann und nicht eine Kultur haben kann, wo sich ein Team grundsätzlich gegenseitig unterstützt. Und das ist halt das, was wir so versuchen, unter einen Hut zu bringen. Ja.
Also Michael, es ist doch wie bei Bayern München. Es kommt alles von oben. Alles andere ist eine Diskussion.
Ja, Bayern München ist eigentlich ein ganz gutes, kann man mal drüber sprechen, was ich ja mitnehme bei euch, High-Performance-Team, High-Performance-Kultur, ja, Kundenzufriedenheit ist Schlüssel und beim Sport geht es ja darum zu gewinnen, ja, bei Bayern München stehen ja öfter mal Gehälter in der Zeitung oder bei großen Vereinen, ja, und es kommt ja sehr, sehr stark darauf an, mehr zu verdienen als die Peer Group. Also ihr habt es im Prinzip geschafft, eine High-Performance-Kultur ohne Neid zu kreieren durch diese Transparenz, kann man das so sagen?
Würde ich so sagen, ja, tatsächlich. Fasst so schön zusammen. Ich habe in dem Kontext Neid habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber wenn du es gerade so sagst, eine Neidkultur haben wir tatsächlich gar nicht.
Aha. Wie sieht es denn aus euch gegenüber? Eure Leute wissen auch, was du und dein Co-Gründer Wolf verdienen?
Ja, tatsächlich wissen die das. Wir hatten tatsächlich letztes Jahr mal eine Situation, wo wir unsere Gehälter dann auch erhöht haben, einfach nachdem es dann 2 Jahre mal ein bisschen besser lief und wir gesagt haben, jetzt etabliert sich das Unternehmen langsam, wo wir tatsächlich sehr, sehr viel Angst hatten im Vorfeld, ob das beim Team so gut ankommt. Wir haben es dann offen kommuniziert und dann kam tatsächlich von 2 Leuten völlig unaufgefordert, so viel wie ihr macht für das Unternehmen und so viele Möglichkeiten, wie ihr uns bietet, braucht ihr euch mit Sicherheit nicht rechtfertigen, dass ihr eure Gehälter erhöht. Und das hat uns tatsächlich unfassbar positiv überrascht, wobei ich jetzt auch nicht ausschließen kann, dass vielleicht andere sagen, was soll denn das jetzt? Ich bin da auch immer selbstkritisch am Ende und lebe auch in keiner Barbie-Welt an der Stelle, ne? Also am Ende ist es immer noch ein Unternehmen und es gibt mit Sicherheit auch Dinge, die nicht gut laufen und wir machen mit Sicherheit nicht alles richtig, aber das Feedback war schon etwas, was für mich ein sehr, sehr positiver Moment in der Geschichte von Radial war.
Sascha, wer akquiriert dann bei euch?
Das sind tatsächlich Wolf und ich noch. Also wir sind, wie das auch üblich ist in so einem Unternehmen am Anfang, die zwei, die sich darum kümmern. Wenn wir die Aufgabenunterteilung zwischen Wolf und mir auch nochmal angucken, dann bin ich mit Sicherheit nochmal derjenige, der mehr den externen Vertrieb macht. Also auch mehr Cold Calling, mehr irgendwo auf Veranstaltungen gehen, in Brandbuilding und so weiter vorantreibt. Aber die Aufträge kommen nach wie vor von uns beiden. Glücklicherweise kommen genug, um eben so viele Leute, wie wir jetzt haben, auszulasten.
Und ist es euer Plan, das zu ändern, dass man das delegieren kann?
Müssen wir auf jeden Fall ändern. Das passiert jetzt auch gerade. Wir merken, wie sich unsere Manager weiterentwickeln. Auch die, die relativ lang schon eben bei uns waren oder seit Anfang an bei uns waren. Ich habe ja damals auch beispielsweise eine Kollegin von Deloitte mitgenommen, die ich schon sehr, sehr lang kenne. Und da merkst du jetzt schon, wie die langsam auch in den Vertriebsmodus kommen. Und eben gucken, dass sie Kontakte knüpfen und Netzwerke knüpfen.
Weil die PEs sind ja bekannterweise sehr große Cover-Your-Ass-Menschen, indem sie Big Brands reinholen, Big Four und so weiter und so fort. Wie überzeugst du sie dann, zu euch zu kommen, statt zu Big Four?
In der Tat, also bei diesen großen Plattform-Deals zum Beispiel, wenn es da um Financial Due Diligence-Tätigkeiten geht, dann geben das natürlich auch die Banken oft vor. Und da haben wir fairerweise auch keine Chance. Ich sehe es aber schon immer öfter und dafür würden mich jetzt meine alten Big Four-Kollegen vielleicht nicht mehr mögen, dass dir viele Investoren schon sagen, dass sie eigentlich grundsätzlich nicht mehr nur Lust drauf haben, mit Big Fours zu arbeiten, sondern es eher aus der Notwendigkeit heraus tun, weil eben das Brand notwendig ist. Und wir haben jetzt in der Vergangenheit, wenn wir die Sales eben machen, in den Pitches halt dahingehend überzeugt, dass wir sehr hands-on sind, wie ich vorhin beschrieben habe, dass wir halt diese IT- und Finance-Expertise mitbringen und halt genau wissen, wo die Painpoints von den PEs sind, beziehungsweise deren Portfoliounternehmen, und da dann gute Projekte machen und so uns halt immer weiter ausbreiten konnten jetzt in der Vergangenheit. Und natürlich trotzdem sagen können, dadurch, dass 80% vom Team aus Big Fours kommen, natürlich auch die Welt kennen und wissen, wie die Big Fours arbeiten grundsätzlich. Wir haben da schon eine einigermaßen hohe Kredibilität. Am Anfang war das natürlich wahnsinnig schwierig. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Da hatten wir halt einfach Glück, dass wir 2-3 Kontakte im Netzwerk hatten, die gesagt haben, hey, ich probiere das mit euch, weil ich kenne euch nur von alten Projekten aus Big Four Zeiten und weiß, dass ihr das könnt. Und dann hat es aber sukzessive eben Fahrt aufgenommen. Und wenn du dann irgendwann mal eine Logowand präsentieren kannst, dann schärft es natürlich auch das Vertrauen.
Paul, wir haben ja vorhin ein bisschen gewitzelt, dass dir das zu demokratisch ist.
Nein, das habe ich provoziert, das habe ich gar nicht gesagt.
Ich gehe trotzdem darauf ein, Paul, gesagt ist gesagt. Wie gehst du denn um mit dem Thema Transparenz, Pipeline, Kundenzufriedenheit und so weiter? Das ist ja ähnlich wie bei Sascha auch. Du bist ein bisschen der Business-Treiber, der Kontaktmann, der Kundenmensch. Und auch das Delivery für die Kunden kommt ja auch sehr stark aus deinem Team dann.
Nee, ich versuche das wirklich zu delegieren, ja. Weil ich möchte nicht, dass die Abhängigkeit von mir zu groß ist. Und ich habe da meine rechte Hand, die Anna, die kennst du, Michael. Die macht das hervorragend. Die ist super mit Kunden. Die hat Bock drauf. Sie geht auf die Kunden zu. Nee, das kann nicht nur bei mir bleiben. Ich will ja auch irgendwann mal mein Golfhandicap verbessern. Hallo.
Aber teilst du auch so Kundenanfragen, Pipeline?
Ah, natürlich. Ja? Natürlich. Wird alles offen im Team diskutiert.
Und was an Saschas Ansatz würde dir zu weit gehen? Was würdest du sagen, das ist nichts für deine Firma?
Ach, ich weiß gar nicht, ob mir das zu weit geht. Weiß nicht. Ich meine, es ist nicht so, dass die Gehälter bei uns transparent sind. Sie sind vielleicht zum Teil transparent. Wir sind sehr leistungsbezogen, ja. Und ich honoriere Leistung und nicht Leistung wird nicht honoriert, ja. Trotzdem haben wir eine sehr offene Kultur, diskutieren auch kontrovers. Ich bin ja nicht gegen Demokratie. Es ist halt bekannterweise langsamer als andere Systeme, ja. Wobei, Sascha, du vermittelst den Eindruck, dass ihr das ganz gut im Griff habt. Wenn ich fragen darf, was habt ihr für eine Fluktuation?
Wir hatten jetzt tatsächlich, also wenn ich mal die natürlich Praktikanten, Werkstudenten ausnehme, die dann irgendwann wieder rausgehen, wir hatten jetzt eine eigene Kündigung von einem Kollegen. Das hat aber einen ganz bestimmten Grund, weil der ins Ausland möchte mittelfristig und eben jetzt eine Chance bekommen hat, in der USA einen Job zu bekommen. Ansonsten hatten wir jetzt bisher noch keine Kündigung aus dem Team direkt. Wir hatten eben nur durch uns induzierte Kündigungen, wenn es eben kulturell nicht gepasst hat oder leistungstechnisch nicht gepasst hat.
Gab es davon viel?
Da gab es eine Handvoll.
Auch nicht so viel im Kontext von 3 Jahren und 15 bis 20 Team-Members, sehr bemerkenswert. Sascha, was glaubst du, wie lang kannst du dieses Modell durchhalten, wenn die Firma weiter wächst? Irgendwann wirst du ja doch zwingenderweise in den Konzernmodus reingehen müssen, oder?
Das ist tatsächlich auch die Frage, die den Wolf und mich umtreibt. Du hast es gerade gesagt, Paul, wahnsinnig viel hängt nach wie vor von uns ab, weil wir eben auch die Pace vorgeben und weil wir die Sales machen, weil wir die Qualitätssicherung irgendwo mitmachen und glaube den Anspruch einfach bei uns haben und dadurch natürlich auch alles, was irgendwie Response-Zeiten angeht, abends noch schnell ein Engagement-Letter schicken und so und die Kunden immer abholen, überkommunizieren. Das sind natürlich alles Themen, die wir momentan treiben, weil wir eigentlich bei allen Themen noch involviert sind. Und jetzt kommt die große Frage des Loslassens. Ja, wann ist es soweit, dass ich loslassen kann? Wie kann ich loslassen? Und was passiert, wenn ich loslasse? Das ist natürlich ein wahnsinnig zentrales Thema, was wir gerade diskutieren. Ja, ich glaube, wir können das jetzt eine Zeit lang noch genauso machen. Ich schätze, wenn es jetzt 30 Leute sind, dann geht das auch noch. Vielleicht auch noch, wenn es 40 sind. Aber irgendwann musst du Dinge halt auch abgeben. Und da musst du einfach sicher sein, dass die Leute so ausentwickelt sind und so die DNA angenommen haben, dass die das genauso machen.
Aber glaubst du auch, dass du diese radikale Transparenz, diese Feedback-Schleifen, dass du die noch halten kannst, wenn da nicht mehr 15 Leute sitzen, sondern 50?
Ich hoffe, dass es so ist und ich hoffe, dass die Teammember, die dann entsprechend den Mittelbau bilden oder vielleicht dann auch irgendwann in Richtung Partner gehen, genauso unterwegs sind, wie wir es halt jetzt sind. Und deswegen gehen wir auch immer mehr von dem weg, dass wir sagen, wir stellen externe Partner ein zukünftig. Hatten wir auch schon mal probiert, hat auch nicht so funktioniert, wie wir das gedacht haben, sondern dass wir jetzt die Zeit noch investieren und gucken, dass wir die internen Teammember eben entwickeln, denen eine Perspektive geben und gucken, dass die das dann genauso steuern, wie wir das eben heute tun. Aber ich bin da selbstkritisch und ganz realistisch. Genau an der Frage hänge ich gerade ganz materiell. Das ist gerade die Frage, die uns am meisten umtreibt. Und das ist tatsächlich auch die Frage, die Kernthema unseres Offsites werden wird, unseres nächsten, wo wir eben wieder so einen Workshop machen und alles offen diskutieren.
Es ist ein High-Risk-Geschäftsmodell, Sascha, ne? People, people, people. Die Skalierbarkeit läuft über euch, über dich und deinen Partner, ja. Ich meine, ihr könntet die amerische Digitalisierung machen, Automatisierung. Das würde bestimmt gehen, denke ich mal. Es gibt ja eine Organisation im Treasury-Bereich, wo PE häufig ihre Treasury-Aktivitäten in Portfoliofirmen outsourcen. Das würde bei euch ja auch funktionieren im Bereich Reporting. Weil ich denke, eure IT-Knowledge ist da ein absoluter Vorteil gegenüber den anderen, weil die Big Four sind doch immer noch sehr wirtschaftsprüfungsorientiert. Ja?
Wir denken immer wieder Themen durch, wie wir Recurring Geschäft generieren können. Das Recurring-Geschäft kommt daher, dass wenn du im Private-Equity-Umfeld einen guten Job machst, dann gibt es in der Regel noch ein paar mehr Transaktionen und Portfolio-Unternehmen, die genau die Services brauchen, die wir anbieten. Das ist so der Enkel, wo wir einfach Recurring-Revenues dann doch auch im Projektkontext generieren können. Deswegen machen wir auch reines Private-Equity-Geschäft und zum Beispiel keine Cold Calls im KMU-Bereich, wo ich dann erstmal einen Unternehmer ein halbes Jahr überzeugen muss, warum sich das lohnt, mit uns zu arbeiten. Die PEs kennen die Probleme, die wissen, wie die gelöst werden müssen. Wir bieten genau die Lösung des Problems an. Und durch die hohe Qualität und die doch sehr, sehr hohe Kundenzufriedenheit, die wir jetzt im Laufe von 60 Projekten erreicht haben, also wir stehen bei 4,9 von 5 Sternen, um da mal ein Gefühl zu geben, die schafft dann Recurring-Umsätze.
Was ich bemerkenswert finde, wir sehen hier wirklich sehr geradliniges Geschäftsmodell mit einer sehr geradlinigen USP und das Ganze unterlegt mit einer total radikalen Unternehmenskultur. Also Performance, Transparenz, Kundenzufriedenheit und du nix. Ich habe das Gefühl, dass es sowas sehr selten im Markt gibt.
Ja, ich meine, Sascha weiß es selbst, es ist Risiko, People-heavy, Top-Down-Akquisition.
Aber da muss die Unternehmenskultur stimmen. Also die Unternehmenskultur ist ja, wenn man Paul folgt, der Backbone deines Business. Also wenn dir die Leute wegrennen, weil du sie zu schlecht bezahlst oder weil das Modell irgendwie zu Konflikten führt oder sowas, dann könnt ihr wahrscheinlich relativ schnell das Büro verkleinern und euch wieder zu zweit in eine Garage setzen.
Also Michael, für mich ist immer die Frage bei einem Geschäftsmodell, wie kriege ich die Skalierbarkeit hin? Ich bin ganz sicher, ihr macht das hervorragend, aber es ist von euch noch sehr abhängig, ne? Und wie kommt man da raus?
Ich bin da voll und ganz bei euch. Wo wir schon dran glauben, wenn ich mir jetzt, sage ich mal, die mittlere Stufe bei uns anschaue, wo es wirklich 3-4 Leute gibt, die extrem stark sind in dem, was sie momentan tun, die entwickeln sich genau in die Richtung, die wir eigentlich uns vorstellen und die sich aber auch die Leute entsprechend für sich vorstellen. Und ich glaube, es ist jetzt im Endeffekt noch eine Frage von ein paar wenigen Jahren, wo das Thema nach wie vor noch an uns hängt. Und wir sind fairerweise in kurzer Zeit sehr, sehr schnell organisch gewachsen, wahrscheinlich auch schneller als das andere Beratungsunternehmen hinbekommen und müssen einfach gucken, dass wir die 3-4 Leute, die wir da jetzt sehen, dahin entwickeln, dass die eben in 3-4 Jahren das machen, was wir heute machen. Und wenn uns das gelingt, dann wird uns auch, glaube ich, der Sprung in die nächste Evolutionsstufe gelingen. Wenn uns das nicht gelingt, was die Entwicklung der Menschen angeht, dann werden wir ewig im Hamsterrad sein und irgendwie versuchen, den Laden am Laufen zu halten und eben nicht weiter wachsen können. Und das sehe ich deswegen 1:1 wie du, auch selbstkritisch betrachtet. Wir müssen lernen, loszulassen. Und ich glaube, wir können loslassen, wenn, wie gesagt, die Key People, die ich gerade genannt habe, eben entsprechend sich in die Richtung entwickeln.
Ich glaube, Sascha, ich liebe solche Diskussionen. Ihr seid verpflichtet, diesen Weg zu gehen und diesen Weg erfolgreich abzuschließen.
Ja, lieber Sascha, ich kann nur sagen, vielen Dank für die Transparenz. Das war eine sehr angeregte Diskussion, auch mit ein paar kritischen Tönen. Aber ich habe das Gefühl, ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg und ich kann euch nur alles Gute wünschen, dass ihr auch die nächsten 15 bis 20 Mitarbeiter so integriert bekommt und die Maschine so am Laufen bekommt, wie ihr es jetzt im Moment habt.
Vielen herzlichen Dank.
Dir, Paul, vielen Dank für den Input und Sascha, dir auch. Das war unsere heutige Folge The People Equation mit dem Namen Totale Transparenz. Eure TPE-Crew heute Sascha Hackenmüller, Paul Taaf und ich, Michael Hetzstück. Wir freuen uns darauf, euch demnächst mal wieder bei uns zu sehen. Viel Glück bei eurer Teamentwicklung. Auf bald bei The People Equation. Macht's gut.